Liebe Gemeinde, ich möchte die Predigt überschreiben mit dem Thema: Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Wisst ihr eigentlich, wie sehr euch Jesus lieb hat? Jesus hat jeden von uns unwahrscheinlich lieb. Er liebt uns so sehr, dass er jeden Tag mit uns leben möchte. Er begleitet uns in den schönen Zeiten unseres Lebens, aber auch in den Herausforderungen unseres Lebens. Und das ist nicht alles. Er will auch noch mit uns leben nach unserem Tod, in der Ewigkeit. Denn das Leben mit Jesus beginnt heute und hat kein Ende. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und sie beginnt jetzt. Wie muss man sich die Ewigkeit vorstellen? Ich habe dazu etwas mitgebracht, und zwar ein Kletterseil. Hier sind 45 Meter drauf. Das könnte ich jetzt ausrollen hier in der ganzen Kirche. Dann wäre das sehr symbolisch. Und dieses, das könnte auch noch viel, viel länger sein. Aber ihr seht vielleicht die Proportionen. Und am Anfang von diesem Kletterseil gibt es so ein kurzes Stück. Und ich will dieses kurze Stück mal vergleichen mit unserem Leben. Die Bibel sagt, unser Leben dauert 70 Jahre, 80 Jahre. Und dann kommt die Ewigkeit. Also wir müssen jetzt hier nicht 45 Meter haben, sondern 1000 Meter oder 10.000 Meter oder 1 Million Meter. Dieses kurze Stück ist unser Leben. Und dieses Leben bestimmt, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Entweder in der ewigen Verlorenheit oder in der ewigen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist schon erstaunlich. Ewigkeit. Ich habe noch was mitgebracht, eine Bibel. Viele von euch lesen gerne die Bibel, ich auch. Und ich liebe vor allem die Zusammenhänge. Aber wenn du die ersten zwei Kapitel der Bibel liest, dann siehst du, Gott liebt die Gemeinschaft zu den Menschen. Er liebt es, dass wir zusammen mit ihm leben. Es war damals bei Adam und Eva, er hat die Natur geschaffen, das Meer, die Himmel, die Tiere und so weiter. Und wenn du die letzten zwei Kapitel der Bibel aufschlägst, dann ist es ganz ähnlich. Gott lebt mit den Menschen. Gott will mit den Menschen leben. Dort wird von einer goldenen Stadt geredet, von einer neuen Erde, von einem neuen Himmel. Das heißt, diese ersten zwei Kapitel am Anfang und die letzten zwei Kapitel haben was gemeinsam. Gott lebt mit den Menschen oder Gott will mit uns zusammenleben, mit den Menschen. Aber was ist dazwischen passiert? Was passiert in diesen 66 Kapiteln dazwischen? Es gab einen Crash. Es kam plötzlich die Sünde in die Welt. Und man kann sagen, die ganze Heilsgeschichte, die dann folgt, ist eine einzige Rettungsaktion Gottes. Denn er möchte wieder dahin kommen, dass wir mit ihm zusammen in Einheit, in Gemeinschaft leben. Das ist erstaunlich. Dann habe ich noch was mitgebracht, und zwar ein Bild von einem Astronauten. Und zwar, es gibt also ein Raumschiff und es gibt einen Astronauten. Und der Astronaut ist verbunden, also wenn er zum Beispiel einen Weltraumspaziergang macht, dann muss er sich dringend mit einem Sicherungsseil verbinden, denn wenn er das nicht tut, dann kann es sein, er fliegt weg in die unendlichen Weiten des Weltraums. Und hier und im unteren Bild ist das so passiert, also da ist quasi etwas passiert, dass diese Verbindung zu Gott, also ich vergleiche das mal, das Raumschiff mit Gott und den Astronauten mit uns, da ist die Verbindung zerbrochen. Da ist die Verbindung getrennt worden, eine Trennung zu Gott. Und das ist fatal. Also für den Astronauten ist es tödlich. Also der kommt nicht mehr zurück. Also das ist wirklich schlimm. Die Sünde trennt uns von Gott und bringt uns ganz, ganz weit weg von Gott. Und das möchte Gott nicht. Er möchte diese Verbindung mit uns leben. Er möchte mit uns verbunden sein. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Und dann habe ich noch was Viertes mitgebracht, und das liegt auch in euren Bänken aus. Und zwar, es ist ein Heilsplan. Also ich liebe Zusammenhänge, lese gerne die Bibel. Und ich habe mal versucht, die Zusammenhänge der Bibel ein bisschen aufzuzeichnen. Am Anfang gibt es die Schöpfung und am Ende gibt es die neue Erde. Und dazwischen passiert ganze Menge. Das Entscheidendste vorne ist der Sündenfall, die Sünde entsteht. Die Trennung zu Gott ist plötzlich passiert. Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte. Dann kommen die vielen anderen Namen, die wir kennen, Kain und Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Dann die 10 Gebote. Gott schenkt seine Regeln für ein gutes, für ein Leben, wie er sich's vorstellt, nach seinem Willen. Es kommt die Geschichte von den Königen, Saul, David, Salomo und viele andere. Aber es passiert auch, dass Götzendienst den Platz einnimmt, den die Anbetung oder die Verbindung zu Gott haben sollte. Und es folgt eine Strafe, die babylonische Gefangenschaft. 70 Jahre wurde das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt, weil sie einfach Gott verlassen haben. Sie dürfen wieder zurückkommen. Es gibt eine Rückkehr, einen Aufbau Jerusalems und auch des Tempels. Und dann beginnt das Großartige. Gott schickt Jesus. Die Geburt Jesu ist das, quasi das Jahr Null. Und dann wird Jesus aber auch versucht. Darauf kommen wir später noch zurück. Und er zeigt uns, wie man quasi mit Versuchungen umgehen kann. Dann sehen wir das Kreuz, das Tod und die Auferstehung Jesu und auch die Himmelfahrt. In der Zeit hat Jesus 12 Jünger geschult. Der wichtigste war wahrscheinlich Petrus und dann auch der Johannes. Und dann das Pfingstfest. Gott schickt seine Kraft, seine Hilfe, damit wir leben können, wie er sich's vorstellt. Der Heilige Geist. Und mit dem Heiligen Geist beginnt die Zeit der Gemeinde. Man kann es auch als Endzeit bezeichnen. Wir finden die Geschichten in Apostelgeschichte und den Briefen. Dort ist auch Paulus ganz stark vorhanden. Und dann kommen wir. Wir leben quasi in dieser Zeit der Gemeinde. Und das Nächste, was hier ansteht in diesem Plan, ist Jesu Wiederkunft. Das ist schon für manche sehr surreal, dass Jesus eines Tages wiederkommt, aber es ist eine biblische Wahrheit. Er wird kommen und was macht er? Er wird die Sünde vernichten. Und er wird mit uns, mit den Gläubigen, mit allen, die ihn lieb haben, die neue Erde bevölkern. Das ist schon sehr interessant. Schauen wir nun uns die Sache mit der Sünde noch etwas genauer an. Unser Predigttext führt uns ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte zu Adam und Eva. Gott hat die Welt wunderbar geschaffen, sehr gut sogar. Die Beziehung der beiden Geschöpfe zu ihm war perfekt. Aber es gab auch noch keine echte Herausforderung. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, wir glauben an einen Gott, der uns sieht. Wir sind nicht allein auf dieser Welt, denn Gott ist da. Er begleitet uns mit seinen Augen, er sucht unser Herz und er sucht ständig Gemeinschaft mit uns. Denn er möchte mit uns eine tragfähige Freundschaft pflegen. Und er sieht auch die kleinen Dinge in unserem Leben, die wir tun. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Vor allem die Freundschaft zu Jesus. Denken wir an Petrus, als er aus Angst nicht zu Jesus steht und ihn verleugnet. Das ist ziemlich traurig. Ich habe einen Psalmvers gefunden, Psalm 11, Vers 4. Dort steht, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Seine Augen sehen auf uns herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Das hört sich erstmal nicht so toll an. Gott prüft uns. Gott will herausfinden, ob die Freundschaft mit ihm echt ist oder und nicht nur einseitig. Ob sie tragfähig ist, so dass sie Versuchungen aushält oder ob sie sofort zerbricht, sobald eine Herausforderung auftaucht. Gott entschließt sich, Adam ein Gebot zu geben, um seine Treue, seine Liebe, sein Gehorsam und seine Solidarität zu prüfen. 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Okay, Gott gibt ein Gebot. Und ich würde mal sagen, an sich ist es nicht ganz so schwierig, es einzuhalten. Sie dürfen einfach nicht von einem bestimmten Baum essen. Was aber beabsichtigt Gott damit? Er möchte herausfinden, wie stark die Freundschaft zu ihm tatsächlich ist. Er prüft Adam und Eva. Und wir lesen dann in 1. Mose 3, was passiert. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch, und der aß auch davon. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, als er in den Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Mal so weit. Adam und Eva sind bei der Prüfung leider durchgefallen. Ihre Treue zu Gott war nicht so stark, dass sie den Lügen der Schlange widerstehen konnten. Was hat denn die Schlange gemacht? Sie sät Misstrauen gegen Gott. Sie behauptet, dass Gott nicht gut ist und dass er ihnen etwas vorenthält. Die beiden ersten Menschen lassen sich in ihrer Entscheidung von der Lust, ihrem Bauchgefühl und von der Schlange, dem Teufel, leiten. Das Ergebnis ist fatal. Plötzlich gibt es eine Trennung zu Gott, ihrem Schöpfer. Aus Angst verstecken sie sich, die Sünde ist geboren. Und die Freundschaft mit Gott ist zerstört. Schuldige werden gesucht, aber keiner will es gewesen sein. Das größte Drama der Menschheitsgeschichte nimmt seinen Lauf. Die Katastrophe der Sünde, die Rebellion gegen Gott. Adam und Eva haben die Prüfung nicht bestanden. Was ist aus der guten Schöpfung, aus der sehr guten Schöpfung geworden? Hat die Sünde scheinbar die Regie übernommen? Aber Gottes werbendes, liebendes Handeln um die Menschen hat erst angefangen. Er kann dem Verlorensein nicht länger tatenlos zuschauen. Deshalb hat er viele großartige Leiter berufen, um die Menschen wieder in seine Gemeinschaft zurückzuführen. Wir denken an Abraham, an Mose, an David, an die Propheten und viele andere. Die Heilsgeschichte läuft dann auf einen weiteren Höhepunkt zu, nämlich dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu. Und er vollbringt das Großartige. Er besiegt die Sünde. Und erstaunlicherweise prüft auch Gott Jesus. Jesus wird geprüft. Diesmal ohne Schlange, aber umso dramatischer. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört aus Matthäus 4. Jesus hat die Prüfung allerdings mit Bravour bestanden. Bemerkenswert dabei ist, wer Jesus in diese Prüfungssituation geführt hat. Es war der Geist Gottes. Das heißt, Gott prüft Jesus. Und Jesus hat bestanden. Im Vergleich zu Adam und Eva hat Jesus in besonderer Art und Weise gekämpft. Er hat sich nicht von Lust und Bauchgefühl leiten lassen, sondern von dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Die Beziehung zu seinem himmlischen Vater war so stark und tragfähig, dass er nie in die Gefahr geriet, auf die Tricks des Teufels reinzufallen und ihn anzubeten. Er ließ sich nicht überreden, Brot aus Steinen zu zaubern, um seinen Hunger zu stillen. Er ließ sich nicht überreden, eine Show zu machen und sich von der Zinne des Tempels hinabzustürzen, in der Hoffnung, dass ihn die Engel auffangen werden, was ja eigentlich ein Selbstmordversuch ist. Und er ließ sich nicht überreden, Satan anzubeten, wobei es krass ist, dass Satan ihm alle Reiche der Welt anbieten konnte. Jesus trug einen 3:0-Sieg davon. Und damit ist er für uns ein Vorbild geworden, wie auch wir den Versuchungen entgegentreten können. Der Rettungsplan Jesu war mit unbeschreiblichen Schmerzen und großem Leid verbunden und mündete im Tod am Kreuz. Aber das war keine Niederlage, denn damit hat er die Sünde besiegt. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen und mit ihm leben, hilft er uns durch alle Herausforderungen unseres Lebens hindurch. Er begleitet uns in den guten Zeiten und stärkt uns in den Versuchungen des Lebens. Ich finde es wunderbar, dass wir nicht allein sind in unserem Leben. Wir haben einen starken Freund an unserer Seite. Aber schauen wir mal auf die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wie sehen sie eigentlich ihr Leben? Viele Menschen versuchen, dem Leben eine Metapher, eine Überschrift zu geben. Hier ein paar Beispiele. Manche sagen, das Leben ist wie eine Achterbahn. Es geht mal rauf, mal runter. Man muss aufpassen, dass man nicht aus der Kurve fliegt. Andere sagen, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt, frei nach Forrest Gump. Oder das Leben ist eine Party. Man muss versuchen, möglichst viel Spaß zu haben. Andere sagen, das Leben ist wie ein Marathon. Man muss die Kräfte gut einteilen, damit man bis zum Ziel durchhält. Oder andere sagen, das Leben ist ein Deal, ein Geschäft. Man muss den größtmöglichsten Vorteil für sich rausholen. Oder manche sagen, das Leben ist wie ein Kartenspiel. Man muss den anderen ausstechen, damit man gewinnt. Viel interessanter ist aber, was die Bibel und Jesus sagt. Welche Metaphern gibt Jesus dem Leben und die Bibel? Denn unser Leben auf dieser Erde ist nicht das Ziel unserer Existenz. Diese grundlegende geistliche Wahrheit bekennt David im Psalm 119, Vers 19 und sagt: Ich bin ein Gast auf Erden. Ich bin nur ein Gast auf Erden. Für uns Gläubige hat die Ewigkeit schon begonnen und wird nach unserem Tod auf einer neuen Ebene fortgeführt. Welche Lebensmetaphern nennt uns die Bibel? Es gibt drei. Erstens, das Leben ist wie eine oder ist eine Bewährungsprobe. Gott möchte herausfinden, ob du ihm vertraust. Das haben wir bei Adam und Eva gesehen und bei Jesus. Das haben unter anderem auch Abraham und Hiob erlebt. Das Leben als Bewährungsprobe. Zweitens, das Leben wie eine Leihgabe, ist eine Leihgabe. Gott möchte sehen, was du mit deinem Leben tust, mit deinen Gaben, deiner Zeit, deinem Geld und deinen Ressourcen. Jesus erklärt zum Beispiel im Gleich von den anvertrauten Pfunden, was das bedeutet. Und es gibt noch eine dritte Metapher. Das Leben ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Gott möchte mit uns sein Reich bauen und Menschen durch uns zu einem Leben in die Nachfolge Jesu führen. Das ist eine große Aufgabe und das sehen wir auch im Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat. Ich finde diese drei Metaphern sehr aufschlussreich und erhellend. Sie zeigen uns, dass unser Leben auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Denn dafür sind wir geschaffen. Was ist aber genau Gottes Ziel mit uns? Und da bin ich auf einen interessanten Vers gestoßen, aus Offenbarung 1, 5 bis 6. Ihm, Jesus, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm, Jesus, sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Könige und Priester, dieses Ziel klingt unglaublich und ist auch tatsächlich unglaublich. Wir werden auf der neuen Erde mit Jesus regieren als Könige und Priester. Was ist eigentlich die Aufgabe eines Königs? Ein König regiert, er trifft Entscheidungen, er kümmert sich um die Menschen, er übernimmt Verantwortung. Und was macht ein Priester? Er verkündigt Gottes Wort, er betet an, er lobt Gott, er opfert, er feiert Gottesdienste zur Ehre Gottes. Jesus möchte mit uns regieren und wir werden Könige und Priester sein. Ist das nicht eine Überforderung? Würde es nicht reichen, nur Königskind zu sein? An dieser Stelle kann ich nur auf die Weisheit des Vaters verweisen. Ich denke, wir müssen noch nicht alles verstehen und dürfen uns getrost der Gnade Gottes anbefehlen. Sicher aber ist, Jesus hat etwas Großes mit jedem von uns vor. Was sollen wir nun mit dieser Erkenntnis machen? Oder wie können wir uns vorbereiten? Ich denke, die Antwort ist für uns nicht unbedingt etwas Neues, aber angesichts der Zielsetzung Könige und Priester bekommt sie eine neue Dynamik. Können wir uns auf diese Ämter vorbereiten? Ich würde mal sagen, indem wir jeden Tag mit Jesus leben, als seine Jünger und Jüngerinnen. Indem wir immer mehr lernen, über die Sünde und den Versucher zu herrschen. Denn Gott möchte sehen, wie wir mit Herausforderungen umgehen, und zwar mit Jesus. Er möchte, dass wir Versuchungen und Herausforderungen erfolgreich meistern. Indem wir sein Wort, die Bibel, studieren. Indem wir uns auf seine Kraft verlassen, auf den Heiligen Geist. Und indem wir beten wie Könige, mit Verantwortung für die Menschen um uns herum und für unser Land. Indem wir Gott loben als Priester und Priesterinnen. Und indem wir andere Menschen zu Jesus führen in eine Jüngerschaft und den Missionsbefehl ernst nehmen. Und auch, dass wir die Menschen, die wir zu Jesus geführt haben, so weit führen, dass sie auch andere zu Jesus führen können. Also quasi eine Multiplikation von Jüngerschaft. Ich war vor kurzem auf einer Konferenz in einem Workshop von Matthias Grewe. Das ist der Gründer von web.de. Er ist Christ und sprach zu dem Thema Jesus im Business, die Gesellschaft beeinflussen. Dabei betonte er, wie wichtig es ist, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, ein Licht zu sein. Denn wo kein Licht ist, da herrscht die Dunkelheit. Wir können einerseits ein passives Licht sein, indem wir uns liebevoll verhalten, indem wir die Früchte und Gaben des Geistes leben, indem wir den Charakter Jesus in unser Umfeld hineinbringen. Oder wir können auch ein aktives Licht sein, andere ermutigen, wertschätzend sein, den Chef und seine Firma segnen. Wir können beten für die Kollegen, für ein gutes Arbeitsklima oder dass die Firma innovative Produkte entwickelt. Und zum Schluss hat er gesagt, übernehmt Verantwortung für eure weltliche und geistliche Welt als Beter. Es ist Gottes Plan, dass du dass du bist, wo du bist. Also sei ein Licht, wo er dich hingestellt hast. Mach gute Arbeit und beeinflusse die Gesellschaft mit Jesus. Ich fand das schon sehr bemerkenswert. Was nehmen wir heute mit? Und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Gott liebt uns und möchte mit uns leben. Hier auf dieser Erde, aber auch in der zukünftigen Welt. Er lebt in uns und ist das Licht unseres Lebens. Die Prüfungen des Lebens dürfen wir mit ihm bestehen. Wir dürfen sein Licht in die Dunkelheit der Welt tragen und Menschen einladen, Jünger Jesu zu werden. Dabei vergessen wir nicht, dass wir nur Gast auf dieser Erde sind, denn wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und dort hat Gott königliche und priesterliche Aufgaben für uns. Und die können wir schon hier auf der Erde trainieren. Amen.